Kolleginnen und Kollegen zu dieser Regierungspressekonferenz. Darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen und auch den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Außerdem begrüße ich drei Studierende der SRH University of Applied Sciences, die uns heute zuhören. Viel Freude. Herr Hille, Sie wollen gleich mal beginnen mit einer
Ankündigung. Ja. Schönen guten Tag auch von mir. Leider müssen wir auch heute wieder mit einem traurigen Thema beginnen. Gestern ist es zu einem tragischen Hubschrauberabsturz gekommen. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Besonders tragisch ist es, wenn Menschen im Dienst für unser Land ums Leben kommen. Das ist in diesem Fall der Fall. Ihnen gilt unser Dank und unsere Anerkennung für Ihren Einsatz für unser Land. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden. Ihnen gilt in diesen schweren Stunden unsere tief empfundene Anteilnahme.
Gibt es Fragen zu diesem Thema? Der Kollege, bitte.
Moira, ARD Hauptstadtstudio, geht wahrscheinlich an Herrn Müller. Welche Erkenntnisse können Sie uns mitteilen über diesen Flug? Es gibt Vermutungen, dass er nicht auf dem Radar gesehen wurde, dass er auch Tiefflug geübt hat, unter einer Brücke durchgeflogen ist. Können Sie davon irgendwas bestätigen? Was können Sie uns sagen?
Also erstmal möchte ich mich nochmal anschließen an dem, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Gestern war wahrlich ein sehr schwarzer Tag. Ich kann berichten, dass die Betroffenheit in der Truppe sehr, sehr groß ist. Die Truppe ist nicht, der fliegende Bereich ist klein, man kennt sich und die Betroffenheit ist da, ist sehr stark und unsere Gedanken sind einfach heute bei den Angehörigen, bei den Familien. Zum eigentlichen Unfallhergang möchte ich mich nicht äußern, da aktuell die Untersuchungen anlaufen und beziehungsweise im vollen Gange sind. Der Generalflugsicherheit ist vor Ort. Es finden gerade zwei Maßnahmen statt, zwei große Stränge. Die erste Sache ist die Suche nach dem noch vermissten Besatzungsangehörigen. Dem Besatzungsmitglied, was noch vermisst wird, das läuft auch Hoftouren. Da wurden auch noch mal Kräfte der Bundeswehr an den Absturzort bei Grimma gebracht, die Suche unterstützen, und andere noch Minentaucher der Marine, die dort unterstützen bei der Suche im Fluss. Der zweite Strang ist natürlich, dass jetzt die Arbeiten beginnen zur Aufklärung des Unglücks. Generalflugsicherheit ist dort mit einem Team, die werten jetzt dort, nehmen Indizien auf, schauen sich die Sache dort vor Ort genau an. Und natürlich wird parallel auch daran gearbeitet, Wrackteile und Trümmerteile zu bergen und dann entsprechend auch so abzutransportieren, dass untersucht werden können. Ich möchte aber die Chance nutzen, mit ein paar Sachen aufzuräumen, die ich auch so wahrgenommen habe wie Sie. Deswegen kann ich da ruhig etwas sagen zu. Es ist üblich, dass die Hubschrauberbesatzungen sogenannten Tiefflug üben. Das gehört zum sogenannten TCTP-Programm. Das ist ein Tactical Combat Training Program, wo Sie einfach Verfahren üben, die Sie für den Ernstfall benötigen würden. Und bei diesem Tiefflugtraining, was wie gesagt auch durch Besatzungen regelmäßig durchgeführt wird, fliegt man in sehr geringen Höhen. Bei Flächenflugzeugen sind das ca. 500 Fuß, 170 Meter. Bei Hubschraubern gehen wir noch deutlich tiefer. Warum ist das so? Weil der Hubschrauber aufgrund seiner Möglichkeiten, nämlich quasi auf der Stelle zu stehen oder deutlich langsamer zu fliegen, ermöglicht, den Boden maximal auszunutzen, um im Einsatzfall eben nicht entdeckt zu werden. Deswegen ist es durchaus üblich, dass man Tiefflugtraining macht in sehr geringen Höhen, dabei auch Flussläufe ausnutzt und auch, das möchte ich ganz klar sagen, auch das Unterfliegen von Leitungen oder Brücken ist im Rahmen dieses Trainings vorgesehen. Da gibt es dann Sonderverfahren, das macht man nicht blindlings, sondern man fliegt dort hin, schaut sich die Situation vor Ort genau an und dann unterfliegt man das. Warum macht man das? Ich will es ganz klar erklären, weil ich bin immer für eine Deutlichkeit. Wenn Sie im Einsatzfall mit dem Hubschrauber von A nach B wollen und wollen das unentdeckt tun, können Sie auch keine Brücke überfliegen, weil dann werden Sie vom Radar aufgeklärt. Sondern da gibt es nur die Möglichkeit, Sie fliegen unter der Brücke durch, wenn es die Rahmenbedingungen, die Abstände hergeben, und dann muss sowas auch geübt werden. Deswegen ist es ein richtig zugelassenes Verfahren gemäß der Vorschriftenlandschaft für diese Hubschrauberbesatzungen. Das bedingt natürlich, dass Sie nicht während des gesamten Fluges in der Radarabdeckung sind oder in der Funkabdeckung. weil Radar und Funk üblicherweise in den Frequenzbändern, die wir nutzen, nur sogenannte Line of Sight, also sie brauchen eine Direktverbindung vom Radar, vom Signalwerfer und Empfänger und beim Funkgerät genau das Gleiche, sondern üblicherweise ist es so, wenn Sie in Sichtflugbedingungen, so wird das dann durchgeführt, nicht unter Radarkontrolle, sondern unter Sichtflugbedingungen, diese Verfahren durchführen, haben Sie überall da, wo Sie zu tief sind, für diese Abdeckung keinen Radarkontakt und keinen Funkkontakt. Das ist also kein Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt bei dem Flug, sondern das gehört zu diesem Trainingsverfahren dazu.
Danke.
Herr Steiner.
Ja, Herr Müller, ich wollte noch mal ganz kurz nachfragen im Kontext. Also gibt es jetzt eine Art Protokoll, was jetzt abgearbeitet wird, zum einen, was die Flugunfallursache angeht und zum Zweiten aber auch, was jetzt das Zeremoniell angeht, was jetzt die im Einsatz ums Leben gekommenen Soldaten angeht? Also gibt es da jetzt Dinge, die bereits jetzt schon ablauftechnisch feststehen?
Also oberste Priorität ist, dass wir das noch vermisste Besatzungsmitglied finden. Das können Sie sich ja vorstellen. Das war auch gestern, was alle auch angefasst hat, natürlich diese Unklarheit über diese Phase. Das ist natürlich, die hat die Truppe mitgenommen, immer noch, und die Familien sowieso. Und das ist jetzt aktuelle Priorität. Danach kommt die Planung, wie es jetzt weitergeht, auch in Abstimmung mit den Familienangehörigen natürlich und mit dem Verband der Trauermaßnahmen. Üblicherweise findet eine Trauerfeier im Verband statt, bei anderen Unfällen. Und der zweite Strang habe ich schon angesprochen. Der Generalflugsicherheit hat gestern komplett verlegt. Diese Spezialgruppe untersucht in allen Kategorien sicherheitsrelevante Vorfälle. Nicht nur Unfälle, sondern auch kleinere Vorkommnisse im Flugbetrieb, die Sicherheitsrelevanz hatten oder haben. Und das macht die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung im zivilen Bereich und bei uns der Generalflugsicherheit. Und da werden alle Kategorien, wie zum Beispiel Umweltbedingungen, Wetter, Vor-Ort-Bedingungen, also Infrastruktur, Bauwerke, die Technik des Hubschraubers, der Mensch, der beteiligt war, Organisation, Führung, all diese Kategorien werden abgeklopft, werden intensiv untersucht, um dann am Ende die richtigen Schlüsse zu ziehen, dass sowas nie wieder passiert. Das ist im Grunde der Hauptaugenmerk des Generalflugsicherheit, dass sowas nicht mehr passiert.
Herr Schuler, wenn ich es richtig gesehen habe, auch dazu? Nee, danke. Dann würden wir weitergehen, weil heute Mittwoch ist, mit der Kabinettsliste.
Ja, auch wenn das nach solchen Themen nie leicht ist, wieder zu den Alltagsthemen zu kommen, müssen wir es tun. Heute hat das Bundeskabinett getagt. Die Bundesregierung setzt das Tempo, mit dem sie den Politikwechsel voranbringt, fort, hat wieder mehrere wichtige Entscheidungen heute getroffen. Die wichtigste, weil grundlegendste, ist sicherlich die Entscheidung für den Bundeshaushalt 2026. Da ich weiß, dass Sie ja Zahlen sehr, sehr mögen, ist das schon der zweite Haushalt, den diese Bundesregierung innerhalb von 86 Tagen im Kabinett auf den Weg gebracht hat. Das also schon mal als Zeichen, wie arbeitsintensiv die erste Phase für uns war. Dieser Haushalt wird getragen von drei Grundprinzipien: Investitionen, Strukturreformen und Konsolidierungen. Oberstes Ziel ist es, sowohl die Wachstumspotenziale der Wirtschaft zu stärken und den Wohlstand aller Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Besonderes Augenmerk möchte ich noch einmal auf das Investitionsvolumen lenken. Wir investieren massiv in die Zukunft unseres Landes, nämlich mit Rekordinvestitionen von knapp 127 Milliarden Euro. Davon kommt ein Großteil aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Da der Bundesfinanzminister unmittelbar vor mir hier auf diesem Stuhl gesessen hat, würde ich es damit zum Thema Haushalt bewenden lassen, was natürlich nicht heißt, dass Sie nicht Ihre Fragen loswerden können im Anschluss. Ein zweites wichtiges Thema und ein Schwerpunktvorhaben hat die Bundesregierung heute auch beschlossen, nämlich die Hightech-Agenda. Mit der Hightech-Agenda richtet die Bundesregierung die Forschungstechnologie- und Innovationspolitik neu aus, mit einem klaren Fokus auf mehr Wertschöpfung, mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Souveränität. Unser Ziel ist es, dass Technologien und Innovationen made in Germany wieder zum Markenzeichen unseres Landes werden. Deutschland soll wieder zu einem Magnet für Top-Talente, Investoren und innovative Unternehmen werden. Damit das gelingt, ist es wichtig, handlungsfähig in zentralen Feldern zu sein. Wir haben da in der Hightech-Agenda 6 prioritäre Schlüsseltechnologien fixiert, nämlich die künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung und Technologien für die klimaneutrale Mobilität. Ziel ist es, durch Investitionen in diese Schlüsseltechnologien die Innovations- und Wirtschaftskraft unseres Landes deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung mit einem weiteren Schwerpunktthema befasst, nämlich der Staatsmodernisierung und dem Bürokratieabbau. Da ist der Beschluss gefasst worden, einen Staatssekretärsausschuss mit dem gleichen Namen Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau aufs Gleis zu setzen. Sie kennen das Ziel aus dem Koalitionsvertrag, unser Land moderner, digitaler zu machen und deutlich Bürokratie rückzubauen. Das ist einerseits wichtig für die Wirtschaft, andererseits aber auch wichtig. Wir nehmen ja alle wahr, dass ein gewisser Vertrauensverlust in die Lieferfähigkeit der Demokratie um sich greift. Und da sind gerade Themen wie ein moderner Staat und weniger Bürokratie von zentraler Bedeutung. Und der Staatssekretärsausschuss ist quasi sowas wie die Schaltzentrale für dieses Schwerpunktthema, das sich die Bundesregierung gegeben hat. Und zu guter Letzt haben wir uns auch mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigt. Das Kabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung beschlossen. Ein langer Name. Im Grundsatz geht es darum, die Cybersicherheit sowohl für Unternehmen wie in der Bundesverwaltung deutlich zu verbessern. Ziel der NIS-2-Richtlinie ist es, Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen europaweit, also in der Europäischen Union, auf einem gemeinsamen hohen Niveau sicherzustellen. Die NIS-2-Richtlinie sieht hierfür verbindliche Maßnahmen für Wirtschaft und Verwaltung vor. Wichtige Einrichtungen sollen sich so besser vor Schäden durch Cyberangriffe schützen und das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes verbessern. Das wären die Themen, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Und dann machen wir erstmal die Fragen. Und dann
genau, wir würden jetzt erstmal die Fragen zu den Kabinettsthemen machen. Dann kommen wir noch zu den Terminen des Kanzlers, weil auf Freitag keine Regierungspressekonferenz ist, heute schon machen. Und das Auswärtige Amt hat dann auch noch eine Ankündigung.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Aber ich würde jetzt erstmal mit den Kabinettsthemen starten. Gibt es noch Fragen zum Haushalt? Herr Warwick, ist es zum Haushalt? Okay. Das ist nicht das Richtige. So. Jetzt. Aber,
na? Laut dem Finanz- und Haushaltsplan sollen zukünftig ja ein Drittel aller Bundeseinnahmen in Aufrüstungsmaßnahmen gehen. Für 2029 wird als Eckwert 152,8 Milliarden Euro genannt. Da würde mich vor diesem Hintergrund interessieren, wie denn sowohl der Bundesfinanzminister als auch der Kanzler sicherstellen wollen, dass die Umsetzung des 5%-Ziels nicht gegen die in der Verfassung mit Ewigkeitsgarantie verankerte gegen das in der Verfassung verankerte Sozialstaatsprinzip verstößt.
Herr Warwick, Sie wissen, dass sowohl das Thema Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit für uns von zentraler Bedeutung ist, als auch die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, als auch die Sicherung des Sozialstaats. Genau das ist die Herausforderung, mit der wir versuchen, mit diesem Bundeshaushalt, mit dem wir Rekordinvestitionen tätigen, gerecht zu werden.
Dem kann ich mich für das BMF voll anschließen. Sie wissen, dass wir verschiedene Schwerpunkte im Haushalt haben. Einer davon ist natürlich ganz klar Verteidigung. Aber es geht natürlich auch darum, den Sozialstaat zu finanzieren und Entlastung. Da haben wir auch mehrere Beispiele, können Sie bei uns nachlesen. Und der Minister hat vorhin auch noch mal ganz klar gesagt, dass es mit ihm keinen Abbau des Sozialstaats geben wird. Also das ist kein Widerspruch, wie Sie ihn jetzt gerade darstellen. Im Gegenteil, das eine geht und das andere auch.
Sie sagen also, die Ressourcenkonzentration von einem Drittel aller Bundeseinnahmen ausschließlich in Rüstung stellt keine Gefährdung oder kein Bruch des Sozialstaatsprinzips dar, aus Sicht des Ministers.
Ich habe das gesagt, was ich dazu sagen habe.
Weitere Fragen zum Thema Haushalt? Das beantwortet dann das Thema Hightech-Agenda. Keine Fragen. Dann gehen wir zum Staatssekretärsausschuss Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau. Gleich der kurze Hinweis, das BMDS hat sich heute personalbedingt abgemeldet. Also Fragen dazu müsste man dann direkt an die Pressestelle dort stellen. Herr Steiner, bitte.
Ja, wobei die Frage, wie denn dieser Staatssekretärsausschuss denn erfolgreicher sein soll als Staatssekretärsausschüsse der vergangenen Legislaturperioden, die dann irgendwann darin endeten, dass sich faktisch nur noch Referatsleiter trafen. Die Frage kann ja Herr Hille sicherlich für die Bundesregierung insgesamt hier beantworten. Da brauchen wir das BMDS gar nicht für.
Herr Steiner, ich kenne Sie ja als guten Zuhörer. Sie werden ja auch meinen Worten gerade gut zugehört haben. Ein zentraler Unterschied liegt darin, dass diese Bundesregierung als Ganze, das Kabinett begonnen mit dem Bundeskanzler und allen Ministerinnen und Ministern, sich diesem Thema verschrieben hat. Wir erkennen das als mega Herausforderung, den Staat moderner zu machen, den Staat handlungsfähiger zu machen. Das ist unter dem Label Staatsmodernisierung sozusagen zu verstehen. Und der zweite Teil, der Bürokratierückbau, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, was für Implikationen das für die Wirtschaft wie für das Leben der normalen Menschen hat.
Herr Hille, aber Sie gestatten mir die Nachfrage an der Stelle. Angesichts der Erfahrung der vergangenen Legislaturperioden in dem Bereich mit gut gemeinten und dann doch nicht immer so, ich sag mal, durchgehaltenen Absichten, plant der Kanzler in irgendeiner Form mit Sanktionsmaßnahmen für Häuser, die nicht auf Staatssekretärsebene an Staatssekretärsausschüssen teilnehmen?
Herr Steiner, geben wir doch dem Ausschuss und den Kolleginnen und Kollegen, den Staatssekretärinnen, die dort im Ausschuss sitzen werden, erst einmal die Chance, die Arbeit aufzunehmen. Und zu gegebener Zeit können Sie gerne ja die Frage noch mal stellen. Für uns hat dieses Thema große Priorität. Und mein Eindruck ist, dass das von allen geteilt wird und alle das mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und dem entsprechenden Einsatz angehen. Und jede Regel wird belegt durch eine Ausnahme. Und vielleicht gelingt uns an dieser Stelle die Ausnahme von der Regel, die Sie gerade geschildert haben, die ich allerdings auch nicht so teile, dass jeder Staatssekretärsausschuss nicht erfolgreich ist.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sonst würde ich gehen zum Thema NIS II. Da habe ich schon drei Fragen angemeldet. Aber der Kollege, bitte.
Frank Jahren von der ARD. Ich hatte eine Frage an das BMI. Herr Harmsen, der Gesetzentwurf NIS II, der jetzt im Kabinett war, welche wesentlichen Veränderungen hat der im Vergleich zu dem Gesetzentwurf, den die Ampel schon mal hatte und dem die Unionsfraktion in der zweiten und dritten Lesung nicht zustimmen wollte?
Also da muss ich gestehen, das kann ich Ihnen jetzt hier im Einzelnen nicht aufdröseln, das würden wir nachreichen.
Herr Jung war dazu auch, ne? Moment.
Zum anderen Thema im Kabinett.
Anderes Thema. Gut, dann Herr Steiner.
Ja, ich hätte dann noch mal eine Nachfrage, und zwar angesichts einiger Verwirrung, die jetzt offensichtlich in der Verbändelandschaft ausgelöst wurde durch die aktuelle Variante der NIS-2-Umsetzung, so wie sie heute im Kabinett war. Herr Harmsen, können Sie uns erklären, was genau als kritische Komponenten jetzt eingestuft wird? Was sind die Qualifikationen, die es braucht, damit etwas als kritische Komponente im Sinne der NIS-2-Umsetzung gilt, also auch einer Untersagungsverfügung des BMI unterliegen würde, falls eben die notwendigen Sicherheitsgarantien beispielsweise durch chinesische Hersteller nicht beigebracht werden können?
Also da würde ich Sie bzw. alle Unternehmen oder Verbände, die das umtreibt, auf die Internetpräsenz des BSI verweisen. Das hat dort umfangreich Informationen zusammengestellt, inklusive eines digitalen Tools zur Selbsteinschätzung, mit dem Unternehmen frühzeitig prüfen können, welche Regelungen für sie relevant sind und wie sie sich am besten da oder dem gegenüber aufstellen.
Ja, Herr Harmsen, das betrifft aber nur die Betroffenheit von NIS-2-Regelungen allgemein, nicht die Frage der speziellen einzeln eingesetzten sogenannten kritischen Komponenten. Das ist tatsächlich etwas, was nicht in dem Bereich des BSI alleine liegt, sondern das ist die Frage der gesetzlichen Vorgabe und deren Interpretation, weil die Verfügungsgewalt über eine Untersagung, eine mögliche, ja auch beim Bundesinnenministerium läge, weil es ja auch eine politische Komponente hätte.
Also dazu könnte ich jetzt an dieser Stelle nur spekulieren, lieber Herr Steiner. Ich würde mich da noch mal kundig machen und auch das nachreichen.
Vielen Dank.
Danke für Ihr Verständnis.
Weitere Fragen dazu habe ich erstmal nicht
gesehen. Ich hätte nur eine Marginalnachfrage noch. Ich weiß nicht, ob Herr Harmsen das schon ergänzen kann. Das Schwestergesetz zur NIS II ist ja eigentlich das ehemalige Kritis-Dach-Gesetz, wie auch immer es heißt, die Umsetzung der CER-Richtlinie. Können Sie mir dazu hier oder uns allen hier noch einen aktuellen Stand nennen, wann denn dieses Komplementärgesetz kommen soll?
Also ich kann Ihnen sagen, dass auch also insgesamt der Schutz oder die Resilienz kritischer Infrastrukturen für uns von hoher Bedeutung ist. Wir arbeiten deswegen auch weiterhin mit Hochdruck an einem neuen Gesetzentwurf für ein Kritis-Dach-Gesetz, mit dem wir diese CER-Richtlinie umsetzen. Wir werden das zeitnah in ein neues Gesetzgebungsverfahren einbringen. Einen genauen Zeitplan kann ich Ihnen aber noch nicht nennen.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich wieder an Herrn Hille für die Termine des Kanzlers übergeben.
Sehr gerne. Dann schauen wir auf die Termine. Es sind, wie es im Sommer so üblich ist, nicht so viele. In der kommenden Woche ist der Bundeskanzler. Am 5. August nimmt er teil an der Festveranstaltung zum 75. Jubiläum der Charta der deutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart und wird dort auch eine Rede halten. Mit seiner Teilnahme würdigt der Kanzler das kulturelle und geschichtliche Erbe der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sowie der deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa. Das ist am Dienstag, dem 5. August und am Mittwoch, dem 6. August, tagt dann wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Soweit die Termine von mir.
Ich würde sagen, dann, Herr Giese, dass Sie gleich anschließen. Ja.
Eine Reiseankündigung zu machen. Der Außenminister Jörn Wadephohl reist von morgen bis Freitag nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. In Israel wird er unter anderem mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar Gespräche führen. Im Zentrum der Gespräche wird die humanitäre Katastrophe in Gaza stehen. Am Freitag wird der Außenminister Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Vereinten Nationen in Jerusalem führen, die ihn vor allem da zur humanitären Lage in Gaza und ihrem Engagement vor Ort briefen werden. In Ramallah wird er Vertreter der palästinensischen Behörde treffen. Ziel der Reise ist es, genau wie vom Sicherheitskabinett vereinbart, die intensive Diplomatie in der Region fortzusetzen, um Wege auszuloten, wie die Lage in Gaza verbessert werden kann, alle Bemühungen für einen Waffenstillstand zu unterstützen und Planungen für den Tag danach in Gaza voranzutreiben. Auch die sich zuspitzende Lage im Westjordanland und die drohenden Annexionspläne Israels werden im Fokus der Reise stehen. Der Außenminister reist am Freitag zurück und wird anschließend auch dem Sicherheitskabinett von Inhalt seiner Reise berichten.
Ich habe zahlreiche Fragen schon zu der Reise des Außenministers und allgemein zum Thema Gaza. Ich würde es so strukturieren, dass ich erstmal konkret Reise des Außenministers und dann hängen wir Gaza direkt dran. Zum Termin des Kanzlers. Dann fahren wir bei.
Ja, Herr Hille, leitet der Bundeskanzler das Kabinett am nächsten Mittwoch oder ist er da schon im Urlaub? Und dann würde ja der Finanzminister das Kabinett leiten.
Das haben Sie richtig dargestellt. Kommende Woche wird der Bundeskanzler das Kabinett wie üblich leiten.
Okay, weil ja mal vorgesehen, dass er da schon im Urlaub ist, oder? Also, was hat ihn bewogen, jetzt doch am nächsten Mittwoch die Kabinettssitzung zu leiten?
Sie wissen, wie das so ist. Termine verschieben sich mal und Planungen verändern sich. Und die Planung sieht jetzt so aus, dass der Bundeskanzler kommende Woche in Berlin ist und das Bundeskabinett leitet.
Gibt es dazu Fragen? Das noch nicht. Dann ganz konkret Reise erstmal. Herr Warwick, was zu dem, was Herr Hille? Okay, alles klar. Ganz konkret erstmal die Reise des Außenministers. Da habe ich Herrn Thurau.
Herr Giese, wird dann Herr Wadephohl in irgendeiner Form auch dem Beginn einer möglichen Luftbrücke, die ja jetzt vereinbart ist, irgendwie beiwohnen? Und was ist eigentlich der neueste Stand, ob Herr Wadephohl in der kommenden Woche mit seinen Kollegen aus Paris und London nochmal in die Region fliegt?
So, zum Ersten, zum Beginn dieses der humanitären Hilfslieferung aus der Luft, die Sie angesprochen haben, habe ich Ihnen jetzt hier nichts mitzuteilen, das wird ja dann das BMVG machen. Was den Beginn angeht, zu einer Reise in der nächsten Woche kann ich Ihnen auch nicht sagen, das ist nicht geplant.
BMVG, wollen Sie ergänzen?
Die Bundesregierung hat ja entschieden, dass wir uns wieder beteiligen werden an der Luftbrücke, an der von Jordanien aus organisierten Luftbrücke für Gaza. Gestern hat der Bundeskanzler ja dargestellt, dass zwei A400M auf dem Weg sind in die Region. Wir werden jetzt zusammen mit den Partnern vor Ort alle Vorbereitungen treffen. Sie können sich vorstellen, wenn die Crews da ankommen und Packstraßen müssen aufgemacht werden, also sprich, wo Ladung bereitgestellt werden kann, dann für die nächsten Tage. Das muss vor Ort organisiert werden. Und da haben wir entsprechend auch die Fachleute, die Experten dabei. Diese Vorbereitungen laufen jetzt. Und wenn die Crew sich auch mit den örtlichen Gegebenheiten, Luftraumstrukturen, mit den Partnern abgestimmt hat, dann wird in den nächsten Tagen, werden wir berichten, wenn der erste Flug erfolgt ist.
Dann Frau Berger.
Ja, Zeitung NRC. Eine Frage für den Regierungssprecher. Merz hat sich ja so geäußert, dass es die Sanktionen, die EU vorgeschlagen hat.
Wollen wir ganz kurz erstmal zur Reise?
Weil ja, es geht um die Reise.
Es geht direkt um die Reise von Herrn Wadefuhl.
Okay, genau. Merz hat sich ja so geäußert, dass er sich die Sanktionen nochmal überlegt. Aber dass es abhängt von der Reise von Herrn Minister Wadefuhl. Also er hat ja gesagt, wir warten erstmal die Reise ab am Donnerstag. Aber was muss denn passieren auf dieser Reise oder was muss auch nicht passieren, damit Merz zu einer neuen Einschätzung kommt?
Es wird Sie nicht wundern, was ich dazu Ihnen jetzt sage. Warten wir doch erstmal die Reise ab. Wir sind in engem Kontakt mit der israelischen Seite. Der Bundeskanzler hat in den letzten Wochen und auch am Wochenende, haben wir am Montag hier auch ja schon ausgiebig zu gesprochen, Kontakt mit dem israelischen Ministerpräsidenten gehabt, hat unsere Position da sehr deutlich gemacht, unsere Forderung, dass es schnellstens zu einem Waffenstillstand kommen muss, dass die Hamas schnellstens die Geiseln freilassen muss, dass die humanitäre Hilfe im Gazastreifen schnellstens und massiv ausgebaut werden muss. Wir sehen am Wochenende erste ganz zarte Schritte in die richtige Richtung, weil erstmals wieder Hilfslieferungen möglich sind. Wir haben jetzt beschlossen, uns um die humanitäre Hilfe auch auf ganz breite Füße, breitestmögliche Füße zu stellen, uns an den AirDrops zu beteiligen, wohl wissend, dass das ein Thema ist, das also Sie kennen die Kritik, die haben wir hier am Montag auch besprochen, dass das angeblich nicht wirksam sei. Wir halten es für eine gute und richtige und gebotene Maßnahme, auch um ein Zeichen zu setzen, uns an den AirDrops zu beteiligen. Und dann reist jetzt, wie Herr Gieses gerade dargestellt hat, der Bundesaußenminister in die Region, um auch da nochmal telefonieren ist das eine, persönlich vor Ort zu sein, ist das andere nochmal unsere Position sehr deutlich zu machen und daran zu arbeiten, dass wir uns einer Verbesserung der Situation immer weiter nähern.
Noch eine Frage dann vielleicht an Herrn Giese. Haben Sie mehr konkrete Erwartungen von der Reise? Also erwarten Sie Zugeständnisse oder Ähnliches?
Ich habe mich ja gerade schon, als ich die Reise angekündigt habe, zu den Erwartungen geäußert. Herr Hille hat es auch nochmal wiederholt. Das sind die Erwartungen an die Reise und darüber hinaus werden wir natürlich über den Ausgang der Reise auch informieren.
Herr Nils.
Auch zu der Reise, Herr Giese, Sie sagten ja, neben der israelischen Regierung, der palästinensischen Gebieten, trifft er auch UNO-Repräsentantinnen und Repräsentanten in Jerusalem. Ich sage mal etwas flapsig, da sind ja kaum noch welche, wird der Außenminister auch ansprechen, die Problematik des Einreiseverbots für den Generalsekretär der UNO, des andauernden Einreiseverbots für Frau Albanese und andere Herrschaften der UNO, oder ist das nicht sein Bier, sein Thema?
Also, wie gesagt, der Außenminister wird ja viele Gespräche führen. Ich habe ja gesagt, er wird insbesondere dazu zur katastrophalen humanitären Lage sprechen. Ich habe das am Montag schon gesagt, wiederhole es aber gerne nochmal. Wir sind der Auffassung, dass die Vereinten Nationen die Organisation sind, die am effektivsten humanitäre Hilfe leisten kann. Das sind die Experten und die Vereinten Nationen müssen auch in der Lage sein, diese Hilfe effektiv zu leisten. Dazu brauchen sie auch die Unterstützung Israels und die werden wir selbstverständlich einfordern. Das haben wir öffentlich gemacht, aber das werden wir auch im direkten Gespräch nochmal machen.
Dann Herr Jung dazu.
Erstmal zwei Verständnisfragen, Herr Hille, weil Sie gerade meinten, die humanitäre Hilfe wird jetzt mit der Luftbrücke auf ganz breite Füße gestellt. Geht es da um Füße von Ameisen?
Können Sie die Frage so konkretisieren, dass ich sie verstehe?
Naja, also Sie werden ja die Kritik seit gestern oder seit vorgestern in der Öffentlichkeit und auch von Experten mitbekommen haben, dass es hier um die unsinnigste Luftbrücke geht, die es jemals gab. Sie sprechen davon, dass es hier eine humanitäre Hilfe auf ganz breiten Füßen gäbe. Dabei ist es ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Herr Müller, letztes Jahr war es so, dass in den A400Ms, glaube ich, 4 Paletten immer waren, die abgeworfen worden sind. Die A400Ms waren also laut Bundeswehrsoldaten leer, fast immer leer. Wird es auch diesmal so bleiben, dass dann nur 4 Paletten abgeworfen werden und die leeren A400Ms wieder zurück nach Jordanien fliegen?
Herr Jung, ich hatte gehofft, indem ich das schon vorwegnehme, quasi die Kritik an den AirDrops, Ihnen Ihre Frage vorwegzunehmen, aber das war offensichtlich nicht der Fall. Es geht darum, alle Möglichkeiten, die es gibt und die uns zur Verfügung stehen, zu nutzen. Der Landweg ist der eine, der ist da und der wird genutzt, der muss viel intensiver genutzt werden. Es braucht viel mehr Hilfe, es müssen viel mehr LKWs im Gazastreifen ankommen und bei den Menschen ankommen können. Und das andere ist dann aber Hilfe aus der Luft, die uns noch als Möglichkeit zur Verfügung steht. Und ja, es gibt effektivere Varianten, aber das ist ja nicht das Argument dagegen, dann Gutes zu lassen. Und auch das ist so, verstehe ich Sie üblicherweise auch, sollte in Ihrem Sinne sein, dass wir alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nutzen.
Und Müller?
Ja, gerne. Kann ich nicht so stehen lassen, tut mir leid. Ich habe noch vor 2 Stunden mit einem Kommandanten telefoniert, der im letzten Jahr unten geflogen ist, weil ich auch wissen wollte, welche Mengen dort möglich sind. Er hat mir berichtet, dass zwischen 20 und 22 Lastpaletten abgeworfen werden, ungefähr so im Bereich 0,5 Tonne pro Palette. Richtig ist, Sie können auch 4 Paletten mit dem A4M abwerfen, das sind aber deutlich größere Paletten. Also es unterscheidet sich mal, welches Verfahren Sie anwenden, welche Schirme Sie vor Ort haben und damit auch, welche Lasten Sie abwerfen können. Als Beispiel, wenn wir für die Bundeswehr zum Beispiel eine Last abwerfen, dann kann die auch mal 2 oder 4 Tonnen schwer sein. Dann nutzen Sie aber Großpaletten und entsprechende Schirmsysteme. Die Paletten, die wir da abwerfen und die Schirme, sehen wir nie wieder. Sie brauchen also unter uns Wegwerfmaterial, also Material, was in großen Mengen verfügbar ist, dieses Packmaterial, diese Paletten und diese Schirmsysteme, weil Sie die ja nicht rückführen können. Und deswegen werden hier kleinere Paletten gepackt, im Bereich 0,5 Tonne. Die bekommen dann eben auch kleinere Schirme, aber damit erreicht die Last den Boden und auch mit entsprechend den zugelassenen Sinkgeschwindigkeiten. Aber deswegen ist der Unterschied, also man kann nicht pauschal sagen, 4 Paletten ist schlecht oder 22 Paletten, 20 Paletten ist gut, sondern es kommt das Verfahren darauf an, nach der Aussage der Crews. Und wir sehen es auch in den Videos, wenn Sie die nochmal abspielen vom letzten Jahr, dann sehen Sie, dass dort durchaus viele kleine Paletten rauskommen. Und wir befinden uns meistens so zwischen 10 und 12 Tonnen, wurde mir nochmal gesagt, die bei den letzten Flügen standardmäßig abgeworfen wurden.
Nachfrage?
Ganz kurz, also ich habe die Drucksache vom Bundestag von Ihrem Verteidigungsministerium hier, dass da gab es 9 Flüge letztes Jahr, da war nie irgendein Flug dabei, der mehr als 10 Tonnen hatte, glaube ich einmal einer mit 8,9 Tonnen, ansonsten alle 4 Tonnen, das bestätigt ja dann laut Ihren eigenen Zahlen meine These, wovon reden Sie also?
Also wie gesagt, ich habe die Angaben hier 10, 10,5, 11 hier stehen mit 22 Lasten, das ist gerade von der Crew habe ich die erfahren. Sie wissen aber auch, dass wir andere verschiedene Luftfahrzeuge vor Ort hatten. Ich weiß nicht, auf was sich die Anfrage bezieht. Wir hatten ja erst die Herkules vor Ort, die C-130, andere Schirmsysteme, andere Paletten, andere Lasten. Und im zweiten Gang hatten wir die A4M vor Ort mit den Systemen, die ich gerade beschrieben habe.
Ich merke, dass die Trennung zwischen den beiden Themen Außenministerreise und Gaza nicht ganz so gut gelingt. Deswegen würde ich sagen, dass, ja, Herr Nils, ich habe Sie auf der Liste stehen, ja? Herr Warwick, bitte.
Na? Herr Gysi, Sie hatten jetzt bei den Besuchsplänen zum einen die Westbank und dann Israel erwähnt. Hat sich der Minister denn zumindest es versucht, auch nach Gaza zu kommen? Und wenn nein, aus welchen Gründen nicht?
Also die Reiseplanung ist so, wie ich Ihnen das gesagt habe.
Kannst du da wollen Sie unter 3?
Ja, vielleicht unter 3.
Okay. Na?
Gut, dann noch eine Nachfrage. Unter 1 noch, was die Themen angeht. Laut UN-Angaben sind mittlerweile ja über 225 Journalisten im Gazastreifen durch die IDF getötet worden. Internationale Journalisten dürfen bis zum heutigen Tage nicht nach Gaza, um dort zu berichten. Ist denn diese Art des Umgangs mit Journalisten und auch die entsprechende Medienblockade gegenüber internationalen Journalisten ein Thema, das der Minister ansprechen will?
Das gab ja schon Fragen zu dem Themen, zu den Themenbereichen, die wir ansprechen werden. Wie gesagt, ich will die Gespräche da jetzt auch nicht vorzeichnen, den Gesprächsinhalten nicht vorwegnehmen. Aber es wird natürlich darum gehen, wie die Zustände in Gaza sind, dass es da sehr, sehr viele zivile Opfer gibt, dass die humanitären Zustände unerträglich sind, dass da viel zu viele Menschen sterben. Und damit würde ich es vielleicht belassen. Das beinhaltet natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, klar.
Dann Herr Jessen.
Erste Frage an Herrn Giese zur Reise. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es auch Gespräche mit der palästinensischen Autonomiebehörde geben. Wird da und wenn dann mit welcher deutschen Intention der Plan des Präsidenten beraten oder diskutiert für die Abhaltung von freien Wahlen, möglichst freien Wahlen in den Palästinensergebieten?
Wir sind jetzt schon wieder bei den Gesprächsinhalten. Ich kann nur sagen, da werden wir über alle Themen sprechen, die wir mit der palästinensischen Autonomiebehörde zu besprechen haben. Und selbstverständlich gehören da Themen wie Wahlen auch dazu.
Die zweite Frage geht an Herrn Hille. Wenn die Bundesregierung der Meinung ist, dass alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um humanitäre Hilfstransporte nach Gaza zu lassen, bedeutet das, dass die Bundesregierung eine Aufhebung der Seeblockade fordert oder unterstützt? Weil die behindert ja auch die Anlandung von Hilfsmitteln über See.
Sie hören ja auch üblicherweise gut zu, Herr Jessen. Ich habe gesagt, alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.
Ja, eben. Steht Ihnen die Möglichkeit, sich für eine Aufhebung der Seeblockade einzusetzen, nicht zur Verfügung?
Ich habe zu dem Thema das gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
Dann gehen wir zu Herrn Kolmar. Sie hatten auch eine Frage zu Kassa, ne? Moment, würden Sie das Mikro vor sich bitte nehmen?
Herr Müller hat die Fragen zum...
Ist sie erledigt? Okay, alles klar. Herr Wurzel, Ihre Frage ist noch offen.
Danke. Eine generelle Frage, Herr Giese. Können Sie sagen, wie viele deutsche Staatsbürger sich noch im Gazastreifen aufhalten?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich werde mal meine Kollegen bitten, mir das jetzt noch nachzureichen, solange wir noch hier sind.
Danke. Können Sie sagen, wie viele deutsche Staatsbürger sich noch unter den von der Hamas festgehaltenen Geiseln befinden?
Ich habe eine Nummer im Kopf. Ich würde aber, wenn ich die andere Zahl nachliefere, Ihnen gerne auch die konkrete Nummer sagen.
Danke.
Oskar, du hast die Nachlieferung. Dann der Kollege dort hinten, bitte.
Ja, nochmal zur Klärung der Reise. Hier. Der Kanzler hat angekündigt, dass der Außenminister mit seinen britischen und französischen Amtskollegen nach Israel und Gaza, palästinensischen Gebieten fahren würde. Fährt jetzt der Außenminister alleine? Und warum hat das nicht geklappt?
Soll ich vielleicht kurz sagen, da haben Sie den Kanzler in gewisser Weise missverstanden. Es geht um eine Reise des Bundesaußenministers, die Herr Giese gerade angekündigt hat, in dieser Woche macht. Und dann gibt es Überlegungen, ob es eine weitere Reise gibt. Davon hat der Kanzler gesprochen im E3-Format. Dazu gibt es aber bisher keine Ankündigungen zu machen.
Dann Herr Nehls nochmal zu dem Thema.
Ja, pardon fürs Drängen gerade. Ich hatte nur in den A400M, weil Sie gerade da dran waren, Herr Müller, einsteigen wollen, allerdings für den Rückflug. Diese Maschine lässt sich ja bekanntlich umbauen, auch in Krankentransporte. Ist daran gedacht oder wird es noch in Erwägung gezogen, verletzte Kinder oder auch andere Verletzte aus dem Gazastreifen, die man ja nach Jordanien bringen könnte, aufzunehmen, hier baden zu lassen? Einige europäische Länder haben das ja angeboten. Speziell ist mir im Kopf Holland.
Entsprechende Planungen sind mir nicht bekannt. Ich möchte aber noch einmal hinzufügen an Herrn Jung. Herr Jung, ich habe gerade noch mal nachgeschaut bei uns auf der Website, wo es um die Ladungen geht. Dieser Punkt mit 22 Paletten und da steht drin, 400 Paar so Kilo pro Last ist bei uns abgebildet nochmal, ist nochmal erklärt. Ich will aber nicht ausschließen, dass es aufgrund der Kapazitäten von Packstraßen und Ähnlichen auch mal zu weniger Beladung gab. Also ich will auch gar nicht Ihre Fragestellung in Frage stellen, aber Sie können gerne nochmal unseren Artikel anschauen, wo das auch nochmal erklärt ist, auch nochmal für den Rest vielleicht, warum nutzen wir welche Systeme auf welchen Luftfahrzeugen und diese Anzahl 22 und ca. 430 Kilo, glaube ich, ist da nochmal erklärt. Habe ich gerade nochmal nachgelesen, würde ich nachliefern.
Dann sind wir auch.
Ich könnte die Zahl noch nachliefern, bitte, wenn Sie mögen. In Bezug auf die Geiseln, das ist eine einstellige Zahl, das bin ich konkreter geworden. Und in Bezug auf Gaza kann ich sagen, dass auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes, da wo man sich registrieren kann, eine niedrige dreistellige Zahl von Personen registriert ist.
Dann sind wir nochmal bei Herrn Jung.
Haben Sie denn Kenntnis, wie viele Deutsche in Gaza jetzt vom Hungerstod stehen, Herr Giese?
Ich habe schon gerade gesagt, irgendwie, was unsere Erkenntnisquelle in Bezug auf die Deutschen da ist. Das ist eine Krisenvorsorgeliste. Da ist eine dreistellige Zahl von Personen drauf. Und, aber die Sorge muss bestehen, dass da selbstverständlich auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit von dem gleichen Schicksal betroffen sind wie alle anderen Menschen, die in Gaza
sich aufhalten. Eine rechtliche Frage. Der IGH hat schon 2024 Israel verpflichtet, Mindestmaßnahmen zu ergreifen, damit die Bevölkerung nicht aushungert bzw. verhungert. Und selbst diese Mindestmaßnahmen werden ja bisher nicht erfüllt. Das sagen ja Sie selbst auch. Mit der jetzt unzureichenden sogenannten Luftbrücke hilft Deutschland Israel laut Experten, diese Mindestmaßnahmen zu umgehen. Verstößt Deutschland damit nicht auch jetzt gegen die IGH-Maßnahmen? Herr Giese, können Sie uns das mal aufdröseln?
Ich versuche mal zu verstehen, was Sie gerade gesagt haben, einfach so, um vielleicht irgendwie mir die Antwort zu überlegen. Sie meinen, indem wir humanitäre Hilfe nach Gaza mit Flugzeugen schicken, verstoßen wir gegen IGH-Anordnungen, den Menschen in Gaza zu helfen? Verstehe ich das richtig?
Nein, Israel muss diese Mindestmaßnahmen des IGH erfüllen. Und die Mindestmaßnahmen sind komplette Versorgung der Bevölkerung. Jetzt bezieht sich Israel darauf, dass ja Hilfe, sogenannte Hilfe, Tropfen auf heißen Stein, unter anderem durch Deutschland und andere Partner, dorthin kommen, sodass sie nicht diese Mindestmaßnahmen von vielen 100 Tonnen LKWs pro Tag, wozu sie verpflichtet sind, durchzulassen. Damit macht sich Deutschland laut Experten, gestern hier auch, womöglicherweise mitschuldig, diese IGH-Maßnahmen zu unterlaufen.
Also ich glaube, wir haben schon gerade gesagt, und ich denke, wir sind uns hier alle einig, dass die humanitäre Lage in Gaza schrecklich ist. Der Außenminister fährt exakt aufgrund dieses Umstandes dahin, um einzufordern, dass da mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt. Wie gesagt, die Lage ist sehr, sehr dramatisch, und in einer sehr dramatischen Lage, das haben wir ja auch schon ausgeführt, sollte man alles unternehmen, was hilft. Das bedeutet aber nicht, dass man andere Sachen nicht tut. Und auch das ist hier schon Thema gewesen. Neben diese Luftabwürfe von Hilfsmaterialien muss natürlich auch noch die Eröffnung von anderen humanitären Wegen in den Gazastreifen hinzukommen. Das eine ersetzt nicht das andere, sondern das andere, die Luftabwürfe, können nur ein Add-on sein, sozusagen, zu dem, was an Land passieren muss. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr klar deutlich gemacht.
Ich habe jetzt noch drei Fragen zum Thema. Ich würde es ganz gerne, Herr Jessen, es ist ganz dringend, weil sonst würde ich, dann nehme ich Sie nur drauf, nochmal vier Fragen zu diesem Thema. Und dann würde ich schließen, weil wir haben wirklich noch eine Liste an anderen Themen, die auch noch drankommen sollen, bitte. Dann, Herr Kollege, bitte.
Ja, der Großbritannien hat angekündigt, wenn Israel im Gazastreifen die Situation nicht verbessert, im September Palästina als Staat anzuerkennen. Die Niederlande hat zwei israelische Minister die Einreise verboten. Wie bewertet die Bundesregierung diese Schritte?
Richtet sich die Frage an jemanden speziell oder?
Also
im Zweifel, Sie können im Zweifel an mich, ne? Ja. Der Bundeskanzler hat sich ja in den letzten Tagen mehrfach dazu geäußert, zuletzt auch gestern in der Begegnung mit dem jordanischen König. Und unsere Position da ist klar, dass eine Anerkennung palästinensischer Staatlichkeit für die Bundesregierung jetzt nicht auf der Tagesordnung steht, sondern wir das als einen der abschließenden Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung einer echten Zwei-Staaten-Lösung sehen. und nicht am Anfang.
Und eine Nachfrage. Wenn jetzt die Bedingungen, die auch Deutschland gestellt hat, die Situation in Gaza zu verbessern, würde die deutsche Regierung auch Druck auf Israel auszuüben, da mitmachen bezüglich Sanktionen?
Wie Sie wissen, begleiten wir dieses Thema in den letzten Monaten sehr, sehr eng. Ich habe gerade auch schon erwähnt, wie häufig die Bundesregierung, auch der Bundeskanzler persönlich, der Bundesaußenminister in Kontakt mit der israelischen Seite steht und unsere Positionen da sehr, sehr klar gemacht haben. Ich kann das gerne noch mal wiederholen, aber ich will Sie auch nicht langweilen, weil ich glaube, Ihnen jetzt unsere Position hinreichend bekannt ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Zukunft. Wir betrachten und beurteilen die Lage, haben Sie weiterhin eng im Blick. Und da hat der Bundeskanzler auch gesagt, wir sind auch bereit, je nach Lageentwicklung weitere Schritte in den Blick zu nehmen. Aber das ist alles ein Prozess und sind keine abgeschlossenen Vorgänge. Und deshalb muss man da immer sehen, wie sich das entwickelt. Für uns ist wichtig, dass es schnellstmöglich zu einem umfassenden Waffenstillstand in Gaza kommt, dass die Hamas entwaffnet wird und die Geiseln freilässt und dass, und daran arbeiten wir auch mit den Airdrops, die humanitäre Situation in Gaza deutlich verbessert wird. Weil, auch das hat der Bundeskanzler gesagt, die Lage in Gaza absolut inakzeptabel ist.
Herr Alipur.
Danke, genau. Mich würde auch nochmal zu Großbritannien eben interessieren. Deutschland ist ja jetzt damit das einzige Land innerhalb der E3, das sich nicht auf einem Pfad zur Anerkennung befindet. Und damit steht es quasi ja irgendwo als einziges Land einer einheitlichen europäischen Position entgegen. Mich würde interessieren, ob Sie dadurch vielleicht größeren Druck fühlen, der auch am Ende zu einer Anerkennung führen könnte, irgendwann am Ende des Prozesses.
Herr Alipur, ich würde Ihren Blick gerne weg von dem lenken, die wenigen Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind im E3-Format und in der Europäischen Union, und vielmehr dahin, wo wir einer Meinung sind. Und das ist bei all den Themen, die ich gerade eben genannt habe, der Fall. Wir sind in engster Abstimmung mit den Briten, mit den Franzosen, auch am Wochenende gewesen, und uns einen diese Punkte. Sie erinnern sich am Freitag an die gemeinsame Erklärung der E3, in denen es genau um diese Punkte, die ich gerade skizziert habe, geht. Und von daher ist da bis auf diese Frage kein Unterschied erkennbar. Und dass man in so einem Sachverhalt auch durchaus eine unterschiedliche Beurteilung haben kann, ist, glaube ich, ganz legitim.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, also dennoch muss man sagen, der Kanzler hat sich ja am Montag schon irgendwo bewegt, er hat sich Schritte vorbehalten, die in Richtung Sanktionen auf europäischer Ebene gehen. Das ist meines Erachtens relativ neu, erstmals. Mich würde interessieren, können Sie vielleicht nochmal aufschlüsseln, was den Anstoß dafür gegeben hat beim Kanzler, ob das denn der Druck vielleicht der europäischen Verbündeten war oder jetzt die Bilder aus Gaza letzte Woche, was hat diese kurze Anpassung bewirkt?
Wie ich es gerade schon gesagt habe, ist das alles ja ein Prozess, den wir engstens begleiten und ständig auch beurteilen und auf Basis dieser Beurteilung dann auch, nennen wir es, Neujustierungen, Nachjustierungen vornehmen und da auch eine Entwicklung wahrnehmen. Am Wochenende, darf ich nochmal in Erinnerung rufen, ist es seit langem zum ersten Mal wieder zu größeren humanitären Hilfslieferungen gekommen. Diese Dinge passieren nicht von alleine. Das hat auch damit zu tun, dass wir und unsere europäischen Partner so eng und so nachdrücklich uns gegenüber Israel verhalten. Und in dieser Linie ist auch der Besuch des Außenministers als ein weiterer Schritt zu sehen. Und dann werden wir, das Sicherheitskabinett wird sicherlich auch in den kommenden Wochen immer wieder zusammenkommen, um diese Lage zu beurteilen und dann gegebenenfalls auch andere Maßnahmen treffen, andere Formulierungen wählen und zu möglicherweise anderen Ergebnissen kommen.
Danke.
Ich habe jetzt noch Herrn Nils und Herrn Jessen und würde dann zu anderen Themen gehen.
Konkret, Herr Hille, teilt der Bundeskanzler die drastische Bewertung seines israelischen Kollegen Netanyahu, dass, was in England angekündigt wurde, sei ein Geschenk an die Hamas? Und kurze Frage an Herrn Giese, warum ist Ihr Minister nicht in New York auf der ja doch ziemlich wichtigen Sitzung, bei der es auch um die Zwei-Staaten-Lösung geht, sondern, ich habe Respekt vor allen Menschen, nur ein Staatsminister?
Herr Nils, ich habe gerade die Position zu der Frage ja schon einmal erläutert. Eine Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit steht für die Bundesregierung jetzt nicht auf der Tagesordnung. Wir betrachten die als einen abschließenden Schritt auf dem Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung und nicht als den Startpunkt oder den Beginn. Dem habe ich ansonsten nichts hinzuzufügen. Aus meiner Sicht ist das sehr deutlich.
Danke.
Ich will das jetzt gar nicht einordnen, wer für das Auswärtige Amt an Veranstaltungen teilnimmt. Also, Herr Staatsminister Hahn ist sehr hochrangig und hat da sehr hochrangig Deutschland vertreten und hat die Position, die Deutschland dazu hat, sehr, 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 sehr klar gemacht, nämlich, dass es uns um ein starkes Signal der internationalen Einheit angeht, dass die Zwei-Staaten-Lösung alternativlos ist und Fortschritte dahin dringend nötig sind. Das hat er als Vertreter der Bundesregierung gemacht und ich glaube, das ist da auch angekommen.
Herr Jessen.
Erste Frage an Herrn Giese. Was hindert den deutschen Außenminister, die Erklärung von 15 Außenministern westlicher Nationen von gestern zu unterschreiben, in der es unter anderem geht um sofortige Freilassung der Geiseln, Entwaffnung der Hamas, sofortigen Waffenstillstand, Planungen für den Wiederaufbau Gazas? Das sind ja alles Positionen, die auch die Bundesregierung vertritt. Warum unterschreiben Sie diese gemeinsame Position nicht?
Also, ich glaube, Sie haben in Ihrer Frage vielleicht auch schon die Antwort formuliert. Das sind alles Positionen, die die Bundesregierung vertritt und die hat die Bundesregierung auch schon sehr, 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 sehr häufig gesagt. Und es ist vollkommen, steht vollkommen außer Frage, dass die Bundesregierung diese Positionen vertritt, die, warum wir uns. Vielleicht darf ich unter drei gehen nochmal.
Bitte.
Nachfrage geht an Herrn Hille. Sie haben zur Kenntnis genommen, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angeregt hat, Israel von bestimmten Forschungsprojekten auszuschließen. Das ist sozusagen ein Stück weit Konsequenz darauf, dass offenbar Frau von der Leyen die Einhaltung des EU-Israel-Assoziierungsabkommens nicht für gewährleistet hält. Gestern hat der Bundeskanzler sich dazu ausweichend geäußert, ob er die Position unterstützt. Sind Sie da heute ein Stück weiter?
Da gilt auch das, was ich jetzt heute schon mehrfach gesagt habe. Wir haben all diese Dinge im Blick und ziehen sie in unsere Beurteilung mit ein. Sie haben den Bundeskanzler genannt, der dazu sich ja auch gestern geäußert hat und wir werden die Dinge anhand der Lageentwicklung stetig bewerten und da dann möglicherweise auch zu Entscheidungen kommen. Aber Stand jetzt habe ich Ihnen nichts in diesem Zusammenhang mitzuteilen.
Erfüllt Israel seine Voraussetzungen, Verpflichtungen für die Realisierung des Assoziierungsabkommens aus Sicht der Bundesregierung?
Herr Jessen, Sie hören mich schwer durchatmen, weil ich jetzt zum wiederholten Male Ihnen unsere Position zu Israel, die wir auch nicht heute nur, sondern am Montag schon und in den vergangenen Wochen etliche Male hier besprochen haben und die der Bundeskanzler deutlich gemacht hat. Und ich möchte Sie tatsächlich nicht unnötig da nochmal mit behelligen. Ihnen ist das allen klar, wie wir da positioniert sind. Der Bundeskanzler hat das vielfach dem israelischen Ministerpräsidenten gegenüber deutlich gemacht. Der Bundesaußenminister wird das auf seiner Reise morgen nach Israel ebenfalls tun. Und damit ist, glaube ich, klar, was unsere Erwartungshaltung in Richtung Israel ist.
Dann machen wir einen Strich unter dieses Thema und machen ein neues Thema auf. Herr Goncharenko hatte ein Thema.
Deutsche Welle, Roman Goncharenko, Frage an Herrn Hille. Morgen wird im ukrainischen Parlament über ein wichtiges Gesetz abgestimmt vom Präsidenten Zelensky. Es geht um die Unabhängigkeit von zwei Antikorruptionsbehörden. Und es gibt viel Kritik, Proteste und so weiter. Vergangene Woche haben der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident dazu telefoniert. Und danach sagte Präsident Zelensky, er habe Deutschland angeboten, sich einer Expertise seines Gesetzesentwurfs anzuschließen. Und Friedrich Merz soll Hilfsbereitschaft signalisiert haben. Was ist der Stand? Wurden deutsche Experten irgendwie zu einer Expertise hineingezogen? Was können Sie uns sagen?
An wen richtet das Auswärtiges Amt?
Es war ursprünglich an mich, an mich gerichtet. Genau. Da kann ich Ihnen aber keinen neuen Stand sagen, weil mir kein neuer Stand bekannt ist.
Vielleicht, ich ja. Kann Ihnen gerne was dazu sagen. Also wir begrüßen natürlich, dass die ukrainische Regierung auf die deutliche Kritik aus der eigenen Bevölkerung und von Partnern reagiert hat. Der vom Präsident neu in das Parlament eingebrachte Gesetzentwurf ist ein erster richtiger Schritt. Dieses Gesetz muss jetzt zügig vom ukrainischen Parlament verabschiedet und anschließend vom Präsidenten unterzeichnet werden. Wir erwarten, dass dieser Prozess ohne Verzögerung und vor allem ohne Verwässerung erfolgt, um verlorenes Vertrauen wieder herzustellen. Wir werden dieses Gesetz auch eingehend prüfen und den weiteren Prozess aufmerksam verfolgen. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, aber was ich Ihnen sagen kann, bei der inhaltlichen Beurteilung wird die Einschätzung vor allem der ukrainischen Zivilgesellschaft sowie der betroffenen Antikorruptionsinstitutionen von zentraler Bedeutung sein. Diese beiden Antikorruptionsinstitutionen haben sich bereits positiv geäußert. Außenminister Wadefohl hat genau wie der Bundeskanzler, wie Sie das schon gesagt haben, letzte Woche intensiv Kontakt gehabt mit ihren ukrainischen Amtskollegen. Meines Wissens nach soll das Gesetz am 31. Juli in einer Sondersitzung in der Rada eingebracht und dann in erster und einziger Lesung angenommen werden. Also hier zählt das Ergebnis, deswegen schauen wir dann auf den morgigen Tag. Keine Verzögerung und keine Verwässerung.
Das ist kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, wir werden das prüfen. Das heißt, deutsche Experten sind dran, aber es dauert noch, bis sie mit einem Urteil kommen oder ihre Expertise, Analyse, wie auch immer.
Ich habe ja gesagt, wir schauen uns das an und sind da insbesondere mit der ukrainischen Zivilgesellschaft und mit den betroffenen Behörden direkt in Kontakt.
Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sage ich jetzt nicht. Dann würde ich sagen, Frau Naue, bitte zum Thema Palantir.
Genau, ich habe eine Frage an Sie, Herr Hamsen. Und zwar geht es darum, dass Innenminister Dobrindt ja gesagt hat, dass der bundesweite Einsatz der Analyse-Software von Palantir geprüft wird. Und da wollte ich mal fragen, ob Sie genaueres zu dieser Prüfung sagen können. Also wie lange soll das dauern? Wer ist da beteiligt? Und ohne natürlich jetzt das Ergebnis so einer Prüfung vorwegzunehmen, was müsste dann da rauskommen, dass man sich dagegen entscheidet? Also was wären mögliche Ausschlusskriterien?
Also vielleicht kann ich das nochmal im Allgemeinen einordnen. Sie wissen, dass es ein sogenanntes Programm P20 gibt, in dem eine gemeinsame und einheitliche IT-Architektur für die deutsche Polizei entwickelt wird. Und im Rahmen dieses Programms P20, das vom BMI in der Federführung geleitet wird, prüfen wir aktuell, wie man deutlich schneller eine sogenannte Analysekompetenz implementieren kann. Im Zuge dieser Prüfung werden verschiedene Optionen betrachtet. Das umfasst sowohl den Einsatz von Software, die auf dem Markt verfügbar ist, wie die Sie gerade genannt haben, aber auch die Nutzung einzelner modularer Services und weiterer. Diese Prüfung ist ganz explizit ergebnisoffen und sie ist technologieoffen. Das heißt, sie ist auch Hersteller- bzw. produktneutral. Wir orientieren uns dabei ausschließlich an den fachlichen bzw. inhaltlichen Anforderungen der Polizei, die sie uns mitgeteilt hat. Wir sind nicht auf ein Produkt festgelegt und wir berücksichtigen natürlich auch die Vorgaben der Innenministerkonferenz, die sich zuletzt im Juni, also vor knapp 2 Monaten, damit beschäftigt hat. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf den entsprechenden Beschluss verweisen und auf die Pressekonferenz, die unter anderem mit Bundesminister Alexander Dobrindt dort stattgefunden hat. Zwischenergebnisse dieser Prüfung können wir Ihnen momentan nicht mitteilen. Und dabei würde ich es auch erstmal belassen.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung, dazu?
Ist dem BMI Alternativen zu Palantir bekannt?
Also die Software des Unternehmens Palantir Technology GmbH wurde in dem vom Bayerischen Landeskriminalamt unter Beteiligung des BMI europaweit durchgeführten Vergabeverfahren als einziges Unternehmen bekannt, das eine marktverfügbare Softwarelösung anbietet, die die hohen definierten Ansprüche der Polizei auch entspricht. Allerdings beobachten wir weiter kontinuierlich den Markt. Und ich möchte auch hier nochmal auf die Beschlüsse der Innenministerkonferenz verweisen, wonach eine europäische oder deutsche Lösung grundsätzlich anzustreben ist.
Ist dem Innenminister geläufig, wer Palantir oder wem Palantir gehört, wer Palantir führt? Und Palantir hat ja auch Geschäftsinteressen, das ist ein kommerzieller Anbieter. Da könnten deren geschäftliche Interessen ja von polizeilichen Interessen abweichen. Kümmert ihn das nicht?
Also, der Innenminister verfolgt natürlich die öffentlichen Debatten zu diesem Thema. Und natürlich spielt die Frage, wo eine Software herkommt, die Frage der Eigenständigkeit von Daten eine Rolle bei den Prüfungen, die wir anstellen. Nicht nur in Bezug auf dieses Unternehmen oder die von diesem Unternehmen angebotene Software, sondern auf alle möglichen Lösungen, die wir in diesem Zusammenhang betrachten und auch in der Zukunft betrachten werden. Fakt ist, dass der Einsatz von durch private Unternehmen entwickelte Software Standard in deutschen Polizeibehörden ist. Es gibt Eigenschaften, die eine Software erfüllen muss, die in Verträgen festgehalten sind. Und die Frage, ob diese Eigenschaften, die vertraglich zugesichert bzw. vereinbart sind, auch erfüllt werden, die werden intensiv und kontinuierlich geprüft, auch bevor eine solche Software überhaupt zum Einsatz kommt.
Aber ganz kurz, ist dem Minister bekannt, dass Peter Thiel, der Besitzer von Palantir, ein offener Faschist ist?
Ich weiß nicht, ob ich da Ihrer Bewertung mich anschließen kann, weil ich einfach nicht weiß. Fakt ist, dass der Minister natürlich, wie auch die Kolleginnen und Kollegen, die an der Prüfung beteiligt sind, auch die Medienberichte zu diesem Unternehmen zur Kenntnis nehmen.
Kurzer Hinweis, wir haben noch eine Liste an Themen und mir wurde gerade gesagt, bis 15 Uhr müssten wir zeitlich durch sein. Deswegen würde ich jetzt mal, allerspätestens, deswegen würde ich jetzt mal weitermachen mit Herrn Schuler, Sie hatten ein neues Thema.
Die Unionsparteien hat gestern Abend eine Aktion der SPD für Verunsicherung gesorgt, wo Unterschriften gesammelt werden unter dem Titel Jetzt reicht's. Da werden unter anderem für die beiden Verfassungsrichterkandidatinnen Unterschriften gesammelt und der Union wurde eine Nähe zu rechten Netzwerken unterstellt. Inzwischen wurde diese Unionspassage wieder gelöscht. Hat das die Koalition irgendwie verunsichert? Ist die SPD schon im Wahlkampfmodus? Hat das im Kabinett eine Rolle gespielt?
Erstens kenne ich die von Ihnen dargestellte Initiative nicht. Zweitens wissen Sie, wie wir mit Initiativen aus dem parlamentarischen Raum umgehen. Dazu verhalten wir uns traditionell nicht und das ist auch, werde ich auch so handhaben. Und drittens auf Ihre Frage, ist die Koalition verunsichert? Nein.
Herr Fechner mit einem neuen Thema.
So, vielen Dank. Fechner, DTS-Frage an Herrn Hille. Laut US-Umweltbehörde EPA sollen Treibhausgase künftig nicht mehr als gesundheitsschädlich eingestuft werden. Der Kanzler betont ja immer wieder, dass beim Klimaschutz nur international was erreicht werden kann. Wie bewertet er in dieser Hinsicht die Ankündigungen aus den USA?
Herr Fechner, ich kenne die Ankündigung nicht und kann deshalb dazu auch nicht Stellung nehmen. Ich kann Ihnen sagen, wie wichtig der Bundesregierung der Klimaschutz ist. Und Sie kennen auch die ambitionierten Ziele, die wir verfolgen und auch vorhaben, in dieser Legislaturperiode da noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Aber mehr kann ich Ihnen darüber hinausgehend nicht sagen.
Wenn ich noch kann, vielleicht eine Nachfrage an das Umweltministerium. Fürchten Sie, dass die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen hierzulande sinkt, wenn man massiv fossile Energie aus einem anderen Land bezieht, das sich offenbar vom Kampf gegen den Klimawandel verabschiedet?
Wenn ich es richtig sehe, dann beziehen sich ja auf diese Ankündigung zum Zollstreit, zur Zolleinigung, zur Verzeihung. Dazu liegen uns jetzt noch keine belastbaren Informationen vor. Da hat der Regierungssprecher sich ja auch am Montag ausführlich zu geäußert. Da habe ich jetzt keinen neuen Stand. Insofern fehlt da so ein bisschen die Bewertungsgrundlage, auf der man nun auch überlegen könnte, was es für den Klimaschutz bedeutet. Daher bitte ich Sie danach zu nehmen, dass wir dazu noch keine Einschätzung geben können.
Dann Herr Jahn mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage zur Bahn an das Verkehrsministerium und das Finanzministerium, wenn es geht. Morgen sollen Unternehmenszahlen präsentiert werden. Die sind erwartbar nicht sehr berauschend. Daher die Frage, wie sehen Sie den Unternehmenskurs? Wie bewerten Sie den derzeit? Und auf welche kurzfristigen Änderungen des Kurses drängt der Bund bei der Bahn?
Bitte.
Ich nehme an, ich darf anfangen. Perfekt. Wie Sie richtig sagen, die Unternehmenszahlen werden morgen vorgestellt. Das heißt, die kann ich heute noch nicht vorweggreifen, aber sie kursieren ja weitläufig. Darum vielleicht ganz kurz die Einordnung. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs zu verbessern. Das Ganze kurzfristig mit einem Maßnahmenpaket. Der Minister hat sich auch immer wieder geäußert, dass wir ein solches in Kürze vorlegen werden. Auch das bitte ich noch abzuwarten, denn die Fragen, die hier geklärt werden müssen, sind eben groß und komplex. Sie wissen, das System Schiene ist an sich nicht mit einer einzigen Maßnahme verbessert, sondern da greifen sehr viele Mechanismen ineinander, die es nun auseinander zu dröseln geht und für alle Einzelnen eine Lösung zu finden. Ein großer Baustein ist aber unter anderem die finanzielle Unterstützung. Das ist vielleicht auch der Schluss zum heutigen Kabinettsbeschluss, weil eben für die kommenden Jahre eine enorme Investitionssumme in die Sanierung des deutschen Schienennetzes fließen wird und damit eben auch eine Verbesserung einhergehen soll. Jetzt kommt es darauf an, wie diese Gelder möglichst effizient verbaut werden können, um so ihre maximale Wirkung entfalten zu können.
Das wäre auch mein Punkt gewesen. Sie waren ja eben auch bei der PK des Ministers dabei. Der hat ja nochmal gesagt, dass Investitionen gerade in den Verkehrsbereich ein wichtiger Schwerpunkt sind. In den nächsten Jahren sind das 166 Milliarden, die da investiert werden. Und da spielt natürlich Schiene auch eine große Rolle. Da werden auch sehr viele Mittel hineinfließen. Und genau wie der Kollege ja gesagt hat, geht es darum, das dann eben auch auf die Schiene zu bringen und dafür gute Verkehrsverbindungen zu sorgen.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, drei Fragen noch. Bitte halten Sie sich kurz. Herr Warwick hatte noch ein Thema.
Herr Hille, am 28. Juli hatten Sie noch im Namen des Kanzlers den sogenannten Zolldeal mit den USA begrüßt und der EU-Kommissionschefin ein großes Dankeschön für Ihren Einsatz ausgesprochen. Jetzt gab es ja aus dem Rest der EU-Länder und auch aus der deutschen Industrie massive Kritik an dem Deal, auch an der Rolle von der Leyen. Da würde mich interessieren, bleibt denn der Kanzler bei seiner positiven Einschätzung des Deals und auch der Rolle seiner Parteifreundin VDL?
Ich hatte schon versucht, am Montag deutlich zu machen, worauf sich das Begrüßen bezieht. Das Begrüßen bezieht sich darauf, dass es eine Grundsatzeinigung zwischen der EU und der amerikanischen Administration gibt. Eine Vereinbarung ist besser als keine Vereinbarung. Der Kanzler hat aber auch mittlerweile sich selbst geäußert, und ich hatte das am Montag hier auch gesagt, dass wir uns natürlich bewusst darüber sind, was für Herausforderungen mit dieser Einigung für die deutschen Unternehmen verbunden sind. Bei den einen sind die Herausforderungen etwas größer, bei den anderen etwas kleiner, aber grundsätzlich ist das natürlich im Inhalt eine hätten wir uns mehr gewünscht, da haben wir am Montag auch drüber gesprochen. Aber Politik ist eben nicht Wünschbares, sondern das, was machbar ist. Und das ist das Beste, was machbar war. Und so habe ich mich geäußert und so hat sich der Bundeskanzler geäußert. Und der Dank bezieht sich darauf, dass es gut ist, dass wir diese Grundsatzvereinbarung getroffen haben. Und deshalb hat sie der Kanzler gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr genau, beim Statement selber auch nochmal wiederholt, weil es gut ist, dass es eine Vereinbarung gibt und es keine weitere Eskalation und einen größeren Handelskonflikt
gibt, in denen wir gelaufen wären, wenn es bis zum 1.8., also übermorgen, keine Vereinbarung gegeben hätte. Das wäre für alle, die Unternehmen wie die Bürgerinnen und Bürger, Herr Jung,
Herr Warwick, aber
deutlich, ja, Herr Jung hatte da am Montag zugefragt, deshalb schaue ich so über Ihre Schulter, weil eben die Bürger ja immer besonders wichtig sind, also auch für die Bürgerinnen und Bürger, deutlich schlimmer gewesen, als wenn es jetzt diese Vereinbarung.
Kurze Nachfrage bitte, weil wir wirklich noch, ich würde gerne Herrn Unterrinke und Herrn Jung noch mit einem Thema.
China wehrt sich ja sichtlich erfolgreicher gegen den US-Zollkrieg und selbst ein Schwellenland wie Brasilien zeigt sich derzeit in der Lage, härter mit den USA verhandeln zu können, als das die EU tut. Da würde mich interessieren, wie erklärt denn das Auswärtige Amt diesen Niedergang der EU-Verhandlungsmacht, wie er jetzt in diesem konkreten Fall sichtbar wurde?
Es gibt keinen Niedergang der EU-Verhandlungsmacht.
Dann Herr Unterrinke noch.
Diesmal eine Frage an Herrn Müller. Vor 2 Monaten haben Deutschland und die Ukraine ein Abkommen unterzeichnet. Es geht um die Finanzierung vom Bau von weitreichenden Waffen in der Ukraine. Welche Zwischenbilanz würden Sie jetzt nach zwei Monaten ziehen? Wurden schon die ersten Systeme ausgeliefert an die ukrainische Armee und vielleicht sogar eingesetzt? Danke.
Wir hatten Ende Mai, wenn ich mich erinnere, hatten wir ein Abkommen dargestellt und wir hatten aber erst vor wenigen Wochen auch das Thema hier, wo es um die Umsetzung, schon um die konkrete Umsetzung gab. Ich glaube, das war bei dem Besuch vom Bundesminister Pistorius in der Ukraine. Da würde ich Sie bitten, noch mal reinzugucken. Wir haben auch einen Artikel dazu geschrieben. Also das ist ein laufender Prozess. Wir finanzieren ja die Produktion von weitreichenden Waffensystemen, die durch die ukrainische Rüstungsindustrie in der Ukraine hergestellt werden. Und soweit ich weiß, ist das ein Prozess, der läuft, der weiter in der Umsetzung ist. Die finanziellen Mittel dafür werden bereitgestellt. Wann welche Waffensysteme die ukrainischen Streitkräfte erreichen, sagen wir sowieso nicht, weil das ist ja auch ein Verfahren, was jetzt zwischen der ukrainischen Industrie und den ukrainischen Streitkräften läuft. Und Sie wissen ja, dass wir uns generell auch zurückhalten, was Details angeht, um einfach auch der Ukraine keine Nachteile beim Abwehrkampf geben, den völkerrechtswidrigen Angriff zu verschaffen.
Danke.
Dann Herr Jung zum Schluss nochmal. 2 Minuten bis Sie.
Er bezog sich nur aufs Kabinett nochmal vorhin. Es ist auffällig, dass GEAS, also die gemeinsame europäische Asylverordnung, doch jetzt nicht im Kabinett war. Warum nicht?
Herr Jung, das ist durchaus nichts Ungewöhnliches, dass Themen, die man ins Auge fasst, dann nochmal sich um eine Woche verschieben. Und das ist in diesem Fall der Fall. GEAS steht für nächste Woche auf der Kabinettsliste.
Ja, aber nach meinem Stand war GEAS bis vor wenigen Tagen noch auf dieser Kabinettsliste. Was hat sich jetzt geändert? Woran hapert es noch, Herr Giese?
Wie gesagt, das ist ein ganz normaler Vorgang, dass Themen zwischen dem Planungsstand und dann der Realisierung auch nochmal verschoben werden um eine Woche. Das ist, glaube ich, kein Anlass für Aufregung.
Dann danke ich und wünsche einen schönen Tag.
Thank you. answer.